auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de.
Hey.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es gerade gehört, das heißt nicht mehr meinsportradio.de, sondern wir haben ein neues Zuhause, nämlich meinsportpodcast.de. Wir haben uns ein neues Zuhause geschaffen, sind also umgezogen mit dem heutigen Tag, dem 1. November. Und wenn euch die Seite gefällt, dann guckt doch einfach mal rauf und teilt es auch gerne mit euren Freunden über die sozialen Netzwerke. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch Feedback gibt, wie euch denn die neue Seite gefällt. Hoffen wir, dass wir auch auf der neuen Seite viel Spaß miteinander haben. Und mit diesem kleinen Intro begrüße ich euch auch dann recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Podcast von meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Und mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist wie immer Erik Gutglück. Und wir sprechen heute, lieber Erik, über den Giro, den Giro des nächsten Jahres, den du ja schon so ein bisschen entgegenfieberst. Hallo erstmal und was sagst du zur Strecke, so dein erster Eindruck?
Ja, hallo Lukas. Ganz richtig gesagt, ich freue mich schon sehr auf den Giro. Ich habe es ja schon letzte Woche in der Tour-Vorschau gesagt, dass ich den Giro oft als das interessantere Rennen empfinde. Ich denke, da geht es vielen Radsportfans ähnlich. Es ist mal wieder eine sehr tolle Strecke, die da zusammengestellt wurde. Die 102. Auflage, knapp 3.500 Kilometer. Ist so ziemlich alles dabei, was Italien zu bieten hat, profiltechnisch. Und ich glaube, wir werden da jetzt einfach mal im Einzelnen die Etappen durchgehen.
Ganz genau. Wir werden in der kommenden guten Dreiviertelstunde bis Stunde, ihr seid das ja gewohnt, wir sind da ein bisschen gründlicher bei unseren Analysen, euch mal mitnehmen auf die 3518 Kilometer, 6 Sprintetappen, 5 Bergankünfte und 3 Einzelzeitfahren. Und mit einem solchen geht's dann auch gleich mal los, lieber Erik, am ersten Tag. Es geht von Bologna nach genauer gesagt nach San Luca. 8,2 Kilometer und das ist nichts für die ganz klassischen Zeitfahrer, sondern hinten raus, da wird es ordentlich schwierig gleich am Auftakt.
Ja, genau. Normal sind ja 8,2 Kilometer so eine klassische Prologdistanz, wo man sagt, okay, 9 Minuten Fahrzeit ist was für die Leute, die halt da richtig dicken Gang lange treten können. In dem Fall ist es aber anders. Die letzten 2 Kilometer gehen mit durchschnittlich 10% bergan. Wer den Giro di Emilia verfolgt oder verfolgt hat in diesem Jahr oder in den letzten Jahren, der kennt diese Schlusssteigung. Da ist es wirklich ordentlich steil und somit ja, werden wir wahrscheinlich nicht diese 9 Minuten Fahrzeit haben, sondern wahrscheinlich dann doch eher so 11, 12, vielleicht 13 Minuten Fahrzeit. Und normalerweise hat man ja immer an so einem Tag oder fürchten die Kletterer ja gerne mal so einen Tag, weil sie dort schon mal die ersten 45 Sekunden verlieren. Würde ich in dem Fall gar nicht mal ausschließen, dass sogar ein Klassement-Anwärter diesen Auftakt gewinnt. Und durch die Rampe zum Schluss, da kann man als Kletterer ordentlich Zeit gut machen. Muss man sich natürlich vorher die knapp 6 flachen Kilometer gut einteilen, dass man dann auf den 2 Kilometern noch genügend Power hat, um dort die Zeit rauszuholen.
Ja, und Zeit rausholen wird man wahrscheinlich nicht auf der zweiten Etappe können. Die geht über 200 Kilometer raus aus Bologna nach Fucecchio. Wir übernehmen wie immer keine Garantie für die richtige Aussprache der Städtenamen. Das kann ich nur immer wieder betonen. Erik, das wird wahrscheinlich ein Sprintfinale, aber auch die 2 Anstiege auf den letzten 50 Kilometern könnten dafür sorgen, dass vielleicht so eine Ausreißergruppe durchkommt. Oder glaubst du, dass dann doch am zweiten Tag die Lust der Sprinter, eine Etappe zu gewinnen, zu groß ist?
Ich glaube wirklich, dass diese Lust sehr groß sein wird bei den Sprintern. Ausreißergruppe glaube ich persönlich nicht, denn dafür ist es noch zu früh im Rennen. Und es ist ja doch eine Etappe, also Peter Sagan zum Beispiel hat ja schon die Möglichkeit offen gehalten, dass er möglicherweise am Giro teilnehmen wird, und das wäre so eine Etappe, die ihm eigentlich liegen würde, denn ja, das sind jetzt nicht super hohe Berge, aber schon ordentlich steil, was da auf den letzten 45 Kilometern kommt. Und ich glaube, dass dort diese klassischen Flachlandsprinter es schwer haben werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da so Fahrer wie Sam Bennett oder Elia Viviani, dass die da auch noch ganz gut drüber kommen. Die waren ja beide dieses Jahr beim Giro am Start. Wissen wir natürlich noch nicht, wie es nächstes Jahr aussehen wird, aber ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie ja wieder am Start stehen. Und deshalb glaube ich schon, dass es einen Sprint geben wird aus einem doch noch sehr großen Feld, aus dem aber vielleicht schon der ein oder andere klassische, ich sage immer Flachlandsprinter dazu, dass die schon fehlen werden oder zumindest schon so angeschlagen sind, dass sie im Sprint nicht mehr auf Sieg fahren können.
Ja, das könnte sich dann aber am darauffolgenden Tag ändern. Es geht über 219 Kilometer, also eine erneut relativ lange Etappe, von Vinci nach Orbetello. Da sieht es dann, auch wenn nochmal ein paar kleine Wellen auf den letzten Kilometern warten, dann doch aber eher nach einem klassischen Sprint, vielleicht sogar einem Sprint Royal, je nach Starterfeld aus.
Ganz genau. Sehe ich genauso. Habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Das ist dann wahrscheinlich die erste richtige 100%ige Chance für einen Massensprint. Und ich glaube auch nicht, dass sich denen die schnellen Männer entgehen lassen werden.
Ja, auch auf der kommenden Etappe wird es spannend. Es geht wieder über eine Menge Distanz. 228 Kilometer stehen auf dem Programm. Und es wird den ganzen Tag wellig, und hinten raus wartet noch so eine kleine Schlussrampe auf die Fahrer. Wenn jetzt Peter Sagan starten würde, würde ich sagen, es ist eine Etappe, die ihm vielleicht sogar auf den Leib geschneidert ist. Aber ansonsten klassisches Pancheur-Finale.
Genau, klassisches Pancheur-Finale hat man oft beim Giro in der ersten Woche. Die Liste der Anwärter ist da relativ lang. Wir hatten ja dieses Jahr auch, ich glaube, Tim Wellens hat einmal so eine Etappe gewonnen, Enrico Batterlin hat da so eine Etappe gewonnen. Ja, müssen wir natürlich sehen, wer da am Start steht. Die halbe Astana-Mannschaft ist da auch immer ganz gut im Favoritenkreis vertreten. Also da denke ich, das werden sich auch die Pancheure an dem Tag nicht nehmen lassen, denn das Gesamtklassement dürfte noch relativ eng beisammen sein. Ich denke, dass es da nur im Prolog bisher Zeitabstände gab. Und da wird jetzt nicht irgendwie ein Fahrer, der schon, weiß ich nicht, 10 Minuten Rückstand hat, auf Etappensieg gehen können, sondern das werden sich dann die Leute, die am Ende noch gut den Berg hochkommen. Alejandro Valverde hat ja auch schon möglicherweise angekündigt, den Giro zu fahren. Wäre auch ein guter Tipp für so eine Etappe. Also dieser Fahrertyp, Pancheur, da kann sich ja jeder selber überlegen, wen er da alles zu den Favoriten zählen würde. Aber die sind an dem Tag definitiv ein heißes Eisen im Feuer.
Absolut. Julian Alaphilippe wäre auch noch jemand, wenn er denn beim Giro startet. Jay McCarthy vielleicht sogar von Bora Hansgrohe, so ein kleiner Außenseiter-Tipp. Aber wie immer alles nur rein spekulativ. Und nach drei 200er-Etappen, nicht 2000er, das wäre doch ein bisschen viel, 200er-Etappen in Folge, wird es dann wieder ein bisschen kürzer auf der fünften Etappe. Es geht über 140 Kilometer von Frascati nach Terracina. Und nach zwei Anstiegen direkt nach dem Start wartet dann ein relativ flaches Terrain und eine weitere Chance für die Sprinter, und wir erleben den südlichsten Punkt des Giros des nächsten Jahres, der dort durchfahren wird. Und dann, lieber Erik, auf der sechsten Etappe wartet dann wieder eine Etappe über mehr als 200 Kilometer Distanz und ein bisschen was Interessanteres vom Profil her.
Genau, da wird es dann schon ein bisschen interessanter. Natürlich sind diese langen Etappendistanzen in der ersten Woche auch schon recht ermüdend, auch wenn die Etappenprofile jetzt alle noch nicht allzu schwer sind. Natürlich geht es hier und da schon mal den einen oder anderen Anstieg hoch. Und nach San Giovanni Rotondo gibt es zum Ziel hin einen längeren Anstieg, der allerdings schon gut 13 Kilometer vor dem Ziel endet, und dann geht es auf so eine Art Hochplateau nochmal so ein bisschen hoch und runter. Da könnte auch nochmal die ein oder andere kleine Rampe mit drin sein. Finde ich schwer, dort jetzt einen Etappensieger zu tippen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch wieder so ein sprintstarker Fahrer ist, der aber auch gut den Berg hochkommt. Also so Diego Ulissi zum Beispiel wäre da so ein Mann, der hat schon ähnlich profilierte Etappen beim Giro gewonnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt eine klassische Ausreißergruppe durchkommt, aber gut, vielleicht hat auch der Mann in Rosa jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht das große Interesse, das Trikot um Biegen und Brechen zu verteidigen. und vielleicht kommt dann auch mal eine Gruppe durch, aber es ist auf jeden Fall nichts für die Sprinter, aber glaube ich auch noch nicht schwer genug für die Klassementfahrer, um da jetzt sich aus dem Fenster zu lehnen.
Ja, vielleicht wirklich was für eine beherzte späte Attacke sogar. Also muss ja dann kein klassischer Ausreißersieg sein, sondern kann ja auch so im Stile eines Finisseurs sein, dass man eben auf der letzten kleinen Abfahrt oder in dieser kleinen Gegensteigung, die du schon beschrieben hast, dann eben noch eine Attacke setzt. Also ein spannendes Terrain und ähnliches, würde ich sagen, gilt auch für die siebte Etappe. 180 Kilometer. Auch dort wieder ein Profil, was man jetzt nicht so richtig klassisch einordnen kann, gerade hinten raus.
Genau, also ist eigentlich ähnlich wie am Vortag. Es geht im Finale einige Male hoch und runter von Vasto nach L'Aquila. 180 Kilometer sind jetzt nicht die extrem lange Distanz, aber wie gesagt, ist dann doch auch schon die siebte Etappe. Und in der ersten Woche waren die Etappen doch alle relativ lang, sodass ja nicht mehr alle Fahrer bei vollen Kräften sein werden. Und ja, jetzt kann es natürlich schon sein, dass einige Fahrer am Gesamtklassement ein bisschen Rückstand haben. Das wird auf jeden Fall eine Gruppe geben, die erstmal ein bisschen an der längeren Leine gelassen wird. Wie es dann im Finale letztlich aussieht, werden wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall wieder nichts für die Sprinter und vielleicht sogar für die Klassementfahrer an sich auch nichts. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man an dem Tag wachsam sein muss, denn ja, bei so kurzen, giftigen Rampen, da kann man auch schnell mal durch eine schlechte Position im Feld sich in einer zweiten Gruppe wiederfinden. Und wenn dann vorne die Kontrahenten Dampf machen, dann kann man sich da auch ganz schnell mal ein paar Sekunden einhandeln. Das hat ja auch Chris Froome zum Beispiel beim Giro in diesem Jahr in der ersten Woche erfahren müssen, dass wenn man sich hier so seine 10 Sekunden einhandelt und da nochmal seine 20, dann ist das am Ende der Woche dann, der ersten Woche dann auch schon über eine Minute und die muss man dann erstmal wieder rausholen.
Absolut. Also könnte trotzdem spannend werden. Spannend könnte auch die wieder über 200 Kilometer führende achte Etappe werden. 235 sind es genau. Es geht von Tortoreto nach Pesaro. Es ist ein welliges Profil, könnte dann doch auch absolut den Ausreißern entgegenkommen. Vielleicht haben die aber auch keine Lust und es gibt einen Sprint am Ende. Vielleicht ist es dafür aber auch zu wellig. Ist ein bisschen schwierig vorherzusagen. Also gerade die letzten 50, 60 Kilometer sind da doch sehr wellig und da kann dann einiges passieren oder eben auch nicht, denn am Folgetag wartet auf der 9. Etappe ein richtig, richtig schweres Zeitfahren, 34,7 Kilometer. Da könnte das Gesamtklassement dann nochmal ordentlich durchgerüttelt werden, Erik.
Ja, ich glaube, da wird das Gesamtklassement jetzt mal so richtig sortiert. Normalerweise würde man jetzt sagen, ja, 34,7 Kilometer ist jetzt nicht, also ist schon ein längeres Zeitfahren, aber jetzt nicht extrem lang. Was man hier aber wirklich sehen muss, die letzten 12 Kilometer geht es halt eigentlich permanent nur bergauf. Und dabei sind rund 500 Höhenmeter zu überwinden. Also das, ja, sorgt schon dafür, dass das Durchschnittstempo am Ende nicht allzu hoch sein wird. Und deswegen denke ich auch nicht, dass man jetzt diese, was würde man sonst brauchen, vielleicht 38, 40 Minuten für so eine Distanz. Ich denke, das kann schon 50 Minuten oder sogar eine Stunde dauern, das Zeitfahren. Und je länger das Zeitfahren von der Zeit her natürlich dauert, umso größer sind auch die möglichen Zeitabstände. Ich verspreche mir von dem Tag, dass es so ganz interessant wird für die Materialfetischisten, um sie mal so zu bezeichnen. Denn ich denke, da werden einige Teams vorher sich genau überlegen, welches Material man nimmt. Nimmt man das Zeitfahrrad, das auf den ersten 20 Kilometern den Vorteil bringt? Nimmt man das Straßenrad, also das normale Rennrad, was auf den letzten 12 Kilometern, die berghoch gehen, den Vorteil bringt? Wechselt man eventuell sogar unterwegs oder sehen wir Fahrer, die ein Rennrad aber mit Scheibe benutzen oder ein Rennrad, was nur den Triathlon-Aufsatz vorne drauf hat, den Aero-Lenker? Also das könnte ganz interessant werden und ich denke, da werden wir so ein bisschen ähnlich zur Zeitfahr-Weltmeisterschaft letztes Jahr, da gab es ja auch diese Diskussion, Radwechsel, ja, nein. Ich denke, da werden wir viele verschiedene Ansätze sehen von verschiedenen Fahrern, wie man da herangeht und wie man da versucht, die bestmögliche Zeit rauszuholen. Das wird, denke ich, sehr interessant und am nächsten Tag, also die Fahrer können sich an dem Tag auf jeden Fall austoben im Zeitfahren, denn am nächsten Tag steht ja erstmal der erste Ruhetag an.
Genau, und das ist auch für uns die Gelegenheit, in die erste Pause zu gehen. Wir haben die erste Woche seziert für euch. Zwei Zeitfahren, ein paar wellige Etappen, aber die Hochgebirgsetappen, die warten dann in den nächsten, in den folgenden Tagen noch auf die Fahrer und dann eben auch gleich in der Vorschau hier in der Streckenbesprechung auf euch. Vorher, wie gesagt, eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück bei Radiotour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Zusammenarbeit mit radsportnews.com hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Erik Gutglück und wir besprechen jetzt die zweite Woche des Giro d'Italia 2019, der 102. Austragung, die dann im kommenden Jahr stattfinden wird. Gestern wurde die Strecke vorgestellt, heute bekommt ihr sie von uns mal ein bisschen aufgearbeitet und eingeordnet und wir machen mit der 10. und 11. Etappe, glaube ich, so ein bisschen im Paket weiter, denn es lässt sich beides unter dem Begriff Sprinter-Festival oder sprinterfreundliche Etappe zusammenfassen. Die sind beide quasi 100% flach, wobei die 11. Etappe über 206 Kilometer dann hinten raus so leicht ansteigend ist. Das ist aber jetzt kein Problem für die Sprinter, sondern sorgt eher dafür, dass dann vielleicht nicht die klassischen Flachland-Sprinter, sondern jemand, der eben so leicht ansteigende Zielgeraden eher mag, gewinnt. Aber so eine ganz große Auswirkung sollte das nicht haben. Das ändert sich dann spätestens bei der 12. Etappe, wo man sagen kann, es geht das erste Mal richtig bergan, Erik.
Ja, es geht das erste Mal richtig bergan und es geht jetzt auch, also der Zielort oder die Etappe führt von Cuneo nach Pinerolo über 146 Kilometer. Pinerolo liegt in der Nähe von oder im Großraum Turin. Ja, so am Rande der Alpen, war auch schon das ein oder andere Mal Etappenziel bei einer Tour de France. Ich glaube 2011 zum letzten Mal. Also die Nähe zu Frankreich ist da auch schon ein Stück weit gegeben. Ich glaube, dass es ein Tag für die Ausreißer ist tatsächlich. Es gibt einen doch sehr schweren Anstieg, den Montoso. Der Gipfel ist rund 30 Kilometer von dem Ziel erreicht. Und dann gibt es im Finale auf den letzten gut 5 Kilometern nochmal eine kleine Welle. Ich glaube, dass sich ja die Klassementfahrer da jetzt nicht unbedingt attackieren werden, dass aber trotzdem an diesem Montoso-Anstieg möglicherweise der ein oder andere Schwierigkeiten hat und dem Tempo nicht mehr folgen kann. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube, Attacken werden wir erst an den nächsten 2 Tagen sehen, wenn es dann ja so richtig in die Berge reingeht und ja die richtigen Hochgebirgsetappen auf das Feld warten.
Ganz genau, also die entscheidende Phase des Giros wird dann spätestens am Tag Nummer 13 eingeläutet. Es geht vom Pinerolo, dem Zielort der 12. Etappe, nach Ceresole Reale. 188 Kilometer und du hast es angesprochen, jetzt geht's richtig zur Sache und gerade der Schlussanstieg hat es in sich über 2000 Meter über normal Null liegt. Der, also da wird ordentlich geklettert.
Genau, also wie gesagt, das ist die erste richtige Bergetappe, wie man sie kennt. Gleich 3 Pässe müssen überwunden werden. Das Ziel liegt ja ein bisschen unterhalb vom Gipfel des Colle del Nivole am Lago Cerro. Es ja, geht am Ende doch relativ lange berghoch und wird, denke ich, zum ersten Mal so einen ganz klaren Aufschluss darüber geben, wie die Kletterform der Klassementfahrer, wie es darum bestellt ist und ja, wer die Chance hat, den Giro zu gewinnen und wer vielleicht ja doch eher sehen muss, dass er es irgendwie noch in die Top Ten schafft.
Ja, und das wird am folgenden Tag nicht einfacher, denn es geht über 131 Kilometer von Saint-Vincent-Courmayeur nach Courmayeur und das ist was richtig, richtig Schwieriges, was da auf die Fahrer wartet, denn auf diesen 131 Kilometern warten doch so einige kategorisierte Anstiege und auch hinten raus wird es nochmal ansteigend ins Ziel, also so ein richtiger Vollgastag, wo man dann auch mal ganz schnell, wenn man einen schlechten Tag hat, ganz viel Zeit verlieren kann, Erik.
Genau. Also die Etappe ist nicht sehr lang, 131 Kilometer. Wir haben aber ja, 4 Anstiege. Du hast es gesagt, auch zum Finale hin geht es nochmal leicht berghoch. Was ganz interessant ist, die Ankunft oder die Zielankunft ist direkt am Fuße des Mont Blanc und die Etappe verläuft die ganze Zeit durch das Aostatal. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Gegend in Italien. Gibt es viele alte Burgen. Also optisch macht das Aostatal ziemlich viel her und ja, es geht halt eigentlich immer dieses Tal entlang von Ost nach West, aber immer mal wieder links und rechts so auf den Berg hoch. Ja, ist ein schwerer Tag. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass an dem Tag auch wieder Zeitabstände passieren werden. Vielleicht ist das sogar, ja, ich will nicht sagen die Königsetappe, aber eine Etappe, wo sich wirklich oder wo schon eine etwas größere Entscheidung herbeigeführt werden kann.
Ja, absolut, da stimme ich dir zu. Die darauf folgende Etappe, die 15., die führt wieder mal über 200 Kilometer, nämlich 237. Diesmal geht es von Ivrea, nach Como. Und ja, die erste Rennhälfte, die mutet relativ einfach an, aber hinten raus wird es dann doch nochmal sehr wellig oder bergig sogar. Und das Finale, Erik, kennen wir von einem anderen Rennen, zumindest so ähnlich.
Il Lombardia, genau.
Hatten wir ja gerade erst.
Hatten wir gerade erst, ja. Da habe ich gerade irgendwie ein kleines Déjà-vu, wenn ich die Namen lese der Anstiege. Also es steht die Madonna di Gisallo an, die Colma di Sormano, diese steile Mauer. Der Anstieg nach Civiglio und schließlich noch San Fermo della Battaglia. Also ja, mit 237 Kilometern Distanz könnte man fast meinen, das wäre die Lombardei-Rundfahrt. Und entsprechend haben sich die Fahrer dann auch am nächsten Tag den zweiten Ruhetag verdient. Aber ich glaube tatsächlich an dem Tag, das ist für mich eine Etappe für die Ausreißer, wobei aber nicht ausgeschlossen ist, dass vielleicht sogar an diesen Anstiegen und aufgrund der Distanz vielleicht ein Fahrer, der schon ein bisschen Zeit verloren hat und der aber Ambitionen noch auf die Gesamtwertung hat, ein, zwei Teamkollegen in die Flucht schickt und dann an einem dieser Anstiege im Finale versucht wegzufahren und das Rennen ein bisschen verrückt zu machen. Und dadurch, dass am nächsten Tag der zweite Ruhetag kommt, kann man an dem Tag, denke ich, schon ein bisschen Feuer werken, wenn man noch Kräfte von den Bergetappen der letzten drei Tage übrig hat. Könnte taktisch sehr interessant werden. Und ja, Riesenzeitabstände werden vielleicht nicht entstehen, aber wer weiß. Das hat man schon von manch anderer Etappe gedacht, dass da nicht viel passiert und dann wurde es doch spannender als erhofft.
Und wir haben in der Vergangenheit auch gelernt, jede Sekunde kann wertvoll sein. Also auch eine späte Attacke an dem letzten kleinen Anstieg, so ein bisschen mehr als 5 Kilometer vor dem Ziel und dann in die anschließende Abfahrt hinein. Da können dann auch mal 10 Sekunden vielleicht sogar rausgefahren werden. Wer weiß, vielleicht passiert da ja dann doch noch was an gerade auf den Schlusskilometern vor dem Ruhetag. Den werden wir jetzt mal überspringen und gleich weitermachen mit der 16. Etappe. 226 Kilometer, also es bleibt bei vielen Etappen über 200 Kilometer. Es wird noch eine weitere folgen. Und die hat es auch wieder ordentlich in sich. Also von dem Ruhetag gleich wieder Vollgas, Erik.
Genau, gleich wieder Vollgas und das auch nicht zu knapp. 226 Kilometer, das ist echt eine richtig... Also die Distanz allein ist schon heftig. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass es unterwegs über den Gavia-Pass geht und den Mortirolo, der Gavia ist mit 2618 Metern ja, einer der höchsten Pässe in den Alpen. Und der Mortirolo, der ist einfach ganz, ganz ekelhaft. Der ist, ich glaube, im Durchschnitt hat er fast 11% Steigung. Oder zumindest um die 10%. Knapp drüber, knapp drunter. Ich weiß es jetzt nicht genau aus dem Kopf, aber auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr schwerer Anstieg. Der ist zwar noch eine Weile vom Ziel weg und es geht dann auch zum Ziel nach Ponte di Legno nochmal so ganz leicht berghoch. Aber ich glaube tatsächlich, dass am Mortirolo sich ganz klar eine sehr, sehr kleine Gruppe von Gesamtklassementfahrern rauskristallisieren wird. So ein bisschen ähnlich mit der Etappe 2015 war es. Die hat, glaube ich, Mikel Landa gewonnen. Da hat sich ja dann auch rausgestellt, dass Alberto Contador beim Giro einfach 2015 der Stärkste war und dass zum Beispiel Fabio Aru an dem Tag einsehen musste, dass es mit dem Giro-Sieg zumindest in dem Jahr nichts wird, beziehungsweise auf den wartet er ja heute noch, auf den Giro-Sieg. Ist eine schwere Etappe und für mich sogar, würde ich sagen, die Königsetappe. Was man auch nicht vergessen darf, wir haben halt den 28. Mai. Es kann halt dann auf einem Anstieg wie dem Gavia auch durchaus mal noch Schnee liegen oder Schneeregen geben. Das könnte das Ganze noch zusätzlich schwer machen. Und ich glaube, das ist ein Tag, wenn man den unbeschadet als Klassementfahrer überstanden hat, dann ist man dem Ziel beim Giro vorne reinzufahren in der Gesamtwertung einen ganz, ganz großen Schritt näher gekommen.
Absolut. Ein absoluter Scharfrichter. Und weil das nicht reicht, geht es mit einer weiteren Bergetappe dann gleich am 29. Mai, nämlich der 17. Etappe weiter. Es geht über 180 Kilometer, also so richtig entspannt und kurz wird es alles nicht, sondern es steht wieder einiges auf dem Programm und auch einige Höhenmeter. Es ist zwar nicht vergleichbar mit der Etappe davor, aber ja, es ist wieder eine Bergankunft in Anterselva Antholz. Antholz kennt man vielleicht aus dem Wintersport ein bisschen, den Ort. Und der Schlussanstieg ist auch eklig, weil er so sich eine Weile hinzieht und richtig unregelmäßig und erst hinten raus richtig steil wird.
Genau, es geht halt in dieses Antholzer Tal rein, immer so ganz leicht ansteigend. Das würde man in einem Auto wahrscheinlich noch nicht mal merken. Auf dem Rad merkt man es aber schon, weil man sich wundert, warum ist es so anstrengend und warum fahre ich so langsam. Hinten raus wird es dann immer steiler, sodass es dann doch eine ordentliche Bergankunft ist. Die Etappe ist sicherlich nicht so schwer vom Verlauf zuvor wie die Etappe vom Vortag. Aber gerade weil die Vortagsetappe doch schwer war, kann es durchaus passieren, dass auf dieser, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, leichteren Bergetappe der ein oder andere noch schwere Beine hat, sich nicht gut erholt hat in der Nacht zu der Etappe. Und dann, ja, wir möglicherweise da auch Fahrer einbrechen sehen oder zumindest Zeit verlieren sehen.
Ja, auf der 18. Etappe kann man sich dann vor dem Finale nochmal so ein bisschen erholen, denn es geht über 220 Kilometer, haha, erholen. Ist bei der Distanz natürlich auch nicht so einfach, aber es wird einfach nicht so schwierig. Es geht zwar ein bisschen berghoch direkt nach dem Start, aber dann fast die ganze Zeit bergab, unterbrochen von ein paar kleineren Hügeln. Aber eigentlich eine Sache für die Sprinter, wenn nicht schon alle aus dem Rennen sind. Das kennen wir ja noch von der Tour de France, dass da gerade auf den schweren Etappen der ein oder andere Sprinter das Rad beiseite stellen musste. Das hoffen wir nicht, denn wenn noch genug Sprinter dabei sind, erleben wir hier nochmal einen richtig schönen Sprint-Royal in der letzten Woche. Und auch das ist natürlich immer was Feines, denn auf der 19. Etappe geht es nochmal richtig zur Sache. Nochmal eine Bergankunft und auch hier kein besonders gleichmäßiger Schlussanstieg, sondern es bahnt sich erst so ein bisschen an, ein paar Kilometer, bevor es dann in die steile Schlussrampe geht.
Ganz genau. Es bahnt sich so ein bisschen an. Der Schlussanstieg selber ist dann 13 Kilometer lang nach San Martino di Castrozza. Die Etappe ist jetzt mit 151 Kilometern auch nicht so wahnsinnig lang. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das die große entscheidende Etappe beim Giro sein wird. Da glaube ich dann eher schon, dass es am nächsten Tag mehr zur Sache geht. Wobei natürlich auch an so einem Tag, bei einem 13 Kilometer langen Schlussanstieg, kann man natürlich immer, wenn man einen schlechten Tag hat, so ziemlich alles verlieren, was man sich zuvor erarbeitet hat. Und wir haben das ja auch beim Giro in den letzten Jahren jetzt immer wieder erlebt, dass gerade so diese letzten zwei, drei Bergetappen sich dann nochmal extrem viel in der Gesamtwertung ändern kann. Also wenn ich da an 2016 denke, als Vincenzo Nibali, glaube ich, schon 5 Minuten Rückstand hatte und den Giro noch gewonnen hat. Chris Froome in diesem Jahr hatte fast 5 Minuten Rückstand und hat den Giro noch gewonnen. Also wenn man beim Giro in den letzten Jahren eins gelernt hat, dann, dass der Giro wirklich erst vorbei ist, wenn alle Fahrer auf der 21. Etappe im Ziel sind. Und ich glaube, das gilt hier auch für diese zwei Etappen oder für die letzten Etappen. Aber wie gesagt, die 20., die wird dann, glaube ich, nochmal alles den Fahrern abverlangen. Und die wird dann nochmal möglicherweise einen Großkampf unter den Favoriten ausbrechen lassen.
Na, dann nimm uns doch gleich mal mit auf die 20. Etappe. 193 Kilometer und es wird nochmal richtig fleißig geklettert. Es gibt auf dieser Etappe eigentlich keine ruhigen Momente, denn es geht entweder bergauf oder sogar relativ steil bergab. Das ist gerade auf der 20. Etappe doch, glaube ich, nochmal eine ganz schöne Prüfung. Nicht nur körperlich, sondern auch nochmal für den Kopf.
Ja, Das ist wirklich eine hammerharte Etappe. 193 Kilometer. Zunächst über den Cima Campo, dann über den Passo Mangen, Passo Rolle und dann der Schlussanstieg nach Croce d'Aune mit knapp 15 Kilometern Länge. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die Etappe fast 5000 Höhenmeter haben soll oder um die 5000 Höhenmeter. Ja, muss man natürlich immer vorsichtig sein. Da wird natürlich auch immer gerne ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, so in der Größenordnung wird sich das schon abspielen. Und das ist wirklich nochmal eine Etappe, wo man ja auf jeden Fall richtig, richtig gute Beine braucht und auch als Gesamtführender eine sehr, sehr starke Mannschaft. Denn das ist natürlich eine Etappe, die auch Fahrer, die vielleicht schon ein bisschen, ja, ich sag mal noch in den Top Ten liegen, aber eher so in der zweiten Hälfte der Top Ten, die natürlich mit einer ganz verwegenen Attacke an einem der frühen Anstiege à la Chris Froome am Colle del Finestre dieses Jahr. Sowas kann natürlich immer passieren und da laden natürlich solche brutal harten Etappen immer dazu ein, wobei natürlich das Solo von Froome schon einzigartig war. Dürfen wir jetzt nicht erwarten, dass jedes Jahr ein Fahrer so eine Attacke startet und vor allem durchzieht. Aber ja, an dem Abend, denke ich, weiß man schon grob, wer den Giro gewinnen kann oder wird, denn am nächsten Tag gibt es zwar noch ein Einzelzeitfahren, das ist jetzt nicht mehr allzu lang. Wenn natürlich die Abstände an der Spitze der Gesamtwertung nur im Sekundenbereich liegen sollten, dann wird es natürlich noch spannend sein, aber ich denke, wenn da jemand jetzt nach der 20. Etappe mit, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Minuten vorn liegt, dann wird das wohl auch der Sieger des Giro sein.
Ja, der wird aber endgültig erst feststehen auf der 21. Etappe am 2. Juni, denn anders als bei der Tour gibt es da nicht ein entspanntes Ausrollen, sondern es geht nochmal ein bisschen zur Sache. Es geht in einem Einzelzeitfahren über 15,6 Kilometer rund um Verona. In der ungefähr zur Rennhälfte wartet dort ein Anstieg, also es ist hügelig, es ist jetzt kein richtiger Berg, aber doch schon ein Hügel, eine Welle, die sich dort dem Fahrer nochmal in den Weg stellt und das Ziel ist dann in der Arena von Verona, fast identisch mit dem Giro-Abschluss von 2010, diese Etappe und erst dann wird feststehen, wer am Ende dieser 3518 Kilometer der Sieger des Giro 2019 sein wird und wer für uns da so in Frage kommt, das hört ihr dann gleich nach einer kurzen Pause, da sprechen wir dann noch die Favoriten, die möglichen Starter. Wer freut sich da eher vielleicht auf die Tour, wer eher auf den Giro? Denn wir kennen ja jetzt beide Strecken und können da ein bisschen in die Glaskugel schauen. Das aber, wie gesagt, nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Double Trouble. 180! Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, dem gemeinsamen Radsport-Talk von meinsportpodcast.de und radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Erik Gutglück und wir besprechen ausführlich die Strecke, oder haben sie schon besprochen, des Giros des kommenden Jahres und möchten jetzt noch so ein bisschen auf die Protagonisten eingehen, die uns da so einfallen. Und da fangen wir vielleicht mal an mit Vincenzo Nibali, hat ja schon den Giro gewonnen und für den könnte es ein Giro sein, der ihm gefallen dürfte oder meinst du, ja, er liegt ihm nicht so?
Ich glaube schon, dass ihm der Giro liegt. Er sagt zwar immer wieder gern, dass er sich Rennen wünscht, die wenig Zeitfahrkilometer haben, aber die Zeitfahrkilometer, die es jetzt in diesem Jahr gibt, die sind ja doch schon sehr anspruchsvoll und auf anspruchsvollem Terrain. Da kommt er ganz gut zurecht. Ich glaube schon, dass wenn er am Start steht, ist Vincenzo Nibali auf jeden Fall ein heißer Sieganwärter. Ja, also traue ich ihm durchaus zu. Er wird auf jeden Fall dann auch eine starke Mannschaft an seine Seite bekommen. Bahrain Merida hat er doch ordentlich eingekauft in allen Bereichen. Und wäre auf jeden Fall keine große Überraschung, wenn Vincenzo Nibali den Giro gewinnen sollte.
Wenn wir jetzt darüber reden, dass wir doch einige Zeitfahrkilometer, gerade Einzelzeitfahrkilometer haben, dann fällt einem natürlich sofort der Name von Tom Dumoulin ein. Der hat natürlich aber auch Bock auf Tour de France. Kannst du dir vorstellen, dass er trotzdem sich jetzt gerade in Anbetracht des Zeitfahrens eher für den Giro entscheidet?
ich würde es gar nicht mal ausschließen. Er hat ja auch in den letzten oder auch im letzten Winter gesagt, als er den Giro 2017 gewonnen hatte und dann die Frage im Raum stand, welche Grand Tour wird er denn 2018 anpeilen, dann hat er gesagt, der Giro ist ein Rennen, was ihn schon immer in seinen Bann gezogen hat und was er immer gerne fährt. Und in Anbetracht des Kurses würde es mich nicht wundern, wobei eigentlich, wenn ich jetzt Tom Dumoulin wäre, würde ich wahrscheinlich doch eher versuchen, die Tour zu gewinnen, auch wenn der Kurs jetzt in diesem Jahr bei der Tour vielleicht nicht auf dem Papier nicht so optimal für ihn ist, da es dort relativ wenig Zeitfahrkilometer gibt. Aber ich glaube, wenn man den Giro gewonnen hat und ja, dann nochmal Zweiter beim Giro war, Zweiter bei der Tour, dann muss eigentlich so der Toursieg das nächste Ziel sein. Und der kommt ja jetzt auch in dieses beste Radsportalter, wie man immer sagt. Bin ich gespannt. Ich halte beides für möglich, sehe ihn aber persönlich eher bei der Tour starten.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube auch, dass er einfach sich nicht mehr so sehr drauf verlassen muss, dass er ein guter Zeitfahrer ist. Ich glaube, da haben wir bei der Tour-Vorschau auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass er eben mittlerweile auch zu den besten Kletterern gehört. Und da liegt ihm die Tour durchaus auch. Vor allem, weil es bei der Tour auch, glaube ich, die Berge ihm vielleicht sogar ein bisschen mehr entgegenkommen. Lass uns noch über das Team Sky sprechen. Es gab jetzt schon so ein paar Gerüchte, dass Chris Froome vielleicht sogar erneut das Double versuchen könnte zu holen. Man hat da jetzt aber auch in den Reihen von Team Sky noch den einen oder anderen guten Rundfahrer, Geraint Thomas, der Toursieger beispielsweise, aber auch mit Egan Bernal einen aufstrebenden Rundfahrer. Was glaubst du, wen wird man bei Sky zur Rundfahrt schicken und wem liegt das vielleicht auch am besten von den dreien, die ich jetzt aufgezählt habe?
Also ich glaube, dass Froome den Giro nicht fahren wird. Ich sehe ihn bei der Tour, weil er einfach diesen fünften Toursieg holen will, um dann mit so Namen wie Bernal Hinault, Miguel Indurain einfach gleichziehen zu können.
Eddy Merckx,
ja, stimmt. Das soll ja auch mal ein ganz guter Radfahrer gewesen sein.
Habe ich auch gehört, aber ja, Nur flüchtig.
Gerüchteweise.
Genau.
Ich glaube tatsächlich, dass Egan Bernal den Giro fahren wird. Sehe möglicherweise auch Geraint Thomas dort. Geraint Thomas hat ja auch schon gesagt, dass ihn das Giro-Tour-Double reizen würde. Und ich glaube, das ist sogar ein Giro, der Geraint Thomas liegen würde. Denn dass er klettern kann, haben wir dieses Jahr in Frankreich im Juli gesehen. Und dass er Zeit fahren kann, wissen wir auch. Von daher, ja, Sky hat ja doch 3, 4, 5 Fahrer in seinen Reihen, die alle in der Lage sind, bei einer Grand Tour um den Sieg mitzufahren oder zumindest das Podium zu erreichen. Und die wird man natürlich nicht alle irgendwie zum Giro oder alle zur Tour schicken. Also da wird man natürlich schon schauen, dass man da die Kräfte so ein bisschen verteilt. Und ja, bin ich gespannt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man mit so einer Doppelspitze Egan Bernal, Geraint Thomas in den Giro reingeht und dann einfach mal schaut. Egan Bernal ist natürlich ein super starker Kletterer. Geraint Thomas ist ein, der kann alles eigentlich ziemlich gut. Und das könnte sich vielleicht sogar ganz gut ergänzen in Sachen Gesamtwertung.
Und was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass die Zeitfahren ja auch keine richtig klassischen Zeitfahren sind, sondern ja auch eher wellig und bergig und vielleicht kommt das sogar auch Egan Bernal so noch so ein bisschen entgegen.
Stimmt, er hat ja auch bei der Tour de Romandie dieses Jahr das Bergzeitfahren gewonnen.
Genau, stimmt, und war ja auch in Kalifornien, glaube ich, nicht so schlecht unterwegs. Genau, also von daher vielleicht auch das noch ein Argument für ihn, denn die Zeitfahrkilometer bei der Tour, die liegen ihm dann vielleicht eher weniger. Dann lass uns vielleicht noch wegkommen von den ganz großen Namen und hin zu denen, die man aber durchaus auch auf dem Zettel haben müsste. Wen würdest du denn da nennen an Fahrern, die dir jetzt noch einfallen, denen dieser Giro gefallen dürfte und die du dann auch natürlich zum Favoritenkreis sehen würdest?
Auf jeden Fall Simon Yates. Er hat es schon gesagt, dass er mit dem Giro noch eine Rechnung offen hat, nachdem er bis zur 18. Etappe in diesem Jahr das rosa Trikot getragen hat und dann, ja, wir haben uns ja schon oft drüber gestritten, ob es eine Enttäuschung war oder nicht, aber auf jeden Fall eingebrochen ist, dass das nicht halten konnte und dann bei der Vuelta eigentlich ja gezeigt hat, dass er aus seiner vielleicht beim Giro zu offensiven Fahrweise gelernt hat. Und ich glaube, dass es ein Giro ist, der ihm liegen würde. Denn ja, er ist jetzt auch nicht der allerschlechteste Zeitfahrer, auch wenn er natürlich kein Spezialist ist. Das heißt, ich denke, er kann auf diesem anspruchsvollen Zeitfahren schon seine Verluste begrenzen. Und dann gibt es halt einfach viele Etappen. Auch in der ersten Woche ist er ja einer, der bei diesen kurzen, steilen Anstiegen sich immer wieder gut positionieren kann und mit zu den Besten gehört. Natürlich müsste er dann versuchen, ein bisschen weniger offensiv ranzugehen wie in diesem Jahr. Aber ich traue ihm durchaus zu, dass, wenn er das wirklich wahr macht und sich beim Giro an den Start geht und sich nicht doch noch von dem kletterlastigen Kurs der Tour verleiten lässt, dass wir Simon Yates dann zumindest auf dem Podium sehen werden. Und er wäre, glaube ich, sogar unter den Fahrern, die wir bis jetzt diskutiert haben, für mich der große Favorit, dann sogar ganz in der Mitte zu stehen. Also sogar noch vor einem Vincenzo Nibali, noch vor einem Egan Bernal.
Ja, hoffen wir natürlich, dass auch alle Beteiligten dann auch gut durch den Winter kommen. Was sagst du dann zu Alejandro Valverde? Den hast du ja vorhin auch schon ins Gespräch gebracht. Jetzt kann der auch ganz gut Zeit fahren, das weiß man auch. Er ist ein verdammt starkes Jahr schon wieder gefahren. Jetzt wird er natürlich nicht jünger, muss man gucken, wie gut er dann auch durch den Winter kommt und wie er den Saisonstart erlebt. Aber glaubst du, dem juckt's in Richtung Giro auch nochmal in den Fingern oder ist da dann vielleicht sogar die Ardennen-Klassiker-Saison zu interessant und auch zu kräfteraubend, als dass er da dann vorne landen kann?
Also ich glaube, dass er zunächst mal die Ardennen-Klassiker wieder anpeilen wird und je nachdem, wie sein Frühjahr verläuft, wie er sich auch bei den Ardennen-Klassikern noch fühlt, kann ich mir vorstellen, dass er beim Giro startet, zumal er ja auch schon gesagt hat, dass es so ein bisschen sein Wunsch wäre, den Giro zu fahren und also er hat ja nach seinem WM-Titel so ein bisschen durchklingen lassen, nächstes Jahr möglicherweise die Ardennen-Klassiker und den Giro zu fahren, dann die Tour auszulassen. Dort wäre er ja eh nur, in Anführungsstrichen, nur ein besserer Helfer für Fahrer wie Quintana oder Landa und dass er dann über die Vuelta sich versuchen würde, wieder auf die WM vorzubereiten. So ist das zumindest bei mir hängen geblieben. Ich würde ihm zutrauen, beim Giro in die Top 10 zu fahren. Ich sehe ihn aber mittlerweile bei Grand Tours nicht mehr ganz vorne, denn er hat irgendwie doch immer so seinen schlechten Tag. Hat man auch dieses Jahr bei der Vuelta wieder gesehen, dass es dann zum Schluss einfach zu schwer für ihn wurde. Und ich glaube, dass er dann so, wenn es auf diese ganz hohen Anstiege raufgeht, wie Colle del Nivole oder Gavia Pass, Passo Mangen, wo es, wenn es dann über 2000 Meter geht, das ist nicht diese Höhenluft, das ist nicht das Revier von Valverde, da tut er sich schwer. Und deswegen glaube ich nicht, dass er wirklich um den Gesamtsieg mitfahren kann. Ich traue ihm aber durchaus ein, zwei oder vielleicht auch drei Etappensiege zu. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du ihm da andere Chancen einräumst, aber so würde ich das Ganze bei ihm einschätzen.
Ja, ich halte es mit Valverde so ein bisschen wie mit Peter Sagan. Alejandro Valverde ist grundsätzlich erstmal alles zuzutrauen. Allerdings glaube ich auch, wie du schon gesagt hast, dass das Hochgebirge einfach auch nicht mehr seine Stärke wird. Das muss es auch gar nicht. Der ist trotz allem ein sehr, sehr kompletter Fahrer. Und ich glaube aber auch, dass im nächsten Jahr man vielleicht doch spüren wird, dass Valverde eben schon im Herbst seiner Karriere ist, dass er den immer noch golden gestalten kann. Das hat er uns in diesem Jahr gezeigt. Aber ich glaube auch, dass man das Alter dann mitunter spüren wird und dass er dann vielleicht wirklich häufiger das Heil in vielleicht sogar mal einer Flucht versucht und gar nicht auf Klassement fährt, sondern dass er dann eben auch mal, gerade bei so einem schweren Rennen, mehr die Etappensiege anpeilt, weil die sind ihm auch in seinem Alter immer noch zuzutrauen. Das ist so das, wo ich ihn sehe, aber beim Giro sehe ich ihn auch, gerade weil er das eben so offensiv angekündigt hat. Einen Namen möchte ich dann gerne noch ins Spiel bringen und den hast du auch schon ins Spiel gebracht. Fabio Aru wartet noch auf seinen Giro-Sieg, hat ja 2015 die Vuelta gewonnen. Seitdem lief es nicht ganz so rund, ein fünfter Platz 2017 bei der Tour, das beste Grand Tour-Ergebnis. Jetzt in diesem Jahr lief es bei den großen Rundfahrten nicht ganz so gut. Glaubst du, dass ihm dieser Giro entgegenkommen wird und wenn ja, was traust du ihm zu?
Ich glaube jetzt nicht, dass er explizit Fabio Aru entgegenkommt. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass es ein Giro ist, der ihm überhaupt nicht liegt. Also es gibt ja doch wieder eine sehr, sehr schwere dritte Woche und er hat ja in den Jahren, wo er bei den Grand Tours stark war, immer gezeigt, dass er gerade in der dritten Woche noch zulegen konnte. Ja, ist Ist schwer zu sagen, was bei Fabio Aru drin ist. Du hast es schon gesagt, dieses Jahr war er wirklich verkorkst bei ihm. Aber man, ja, da darf ihn nicht abschreiben. Er ist ein guter Kletterer und wenn er an die Form anknüpfen kann, die er zum Beispiel 2017 noch bei der Tour hatte, dann ist ihm auch auf jeden Fall wieder zuzutrauen, dass er ums Podium mitfahren kann. Aber ich sehe da momentan, nach dem, was jetzt in diesem Jahr so zu sehen war und nach dem, wie sich so die Leistungskurven der einzelnen Fahrer entwickeln, sehe ich ihn jetzt auf dem Papier nicht ganz vorn und auch nicht auf dem Podium. Aber ja, was nicht ist, kann er noch werden. Abschreiben sollte man ihn nicht. Und wenn er wirklich an den Start geht, das Giro, dann ist er auf jeden Fall ein Fahrer, den man in den Bergen nicht einfach so ziehen lassen darf.
Ja, und er ist 28, das heißt auch seine Karriere ist noch nicht vorbei und der wird trotzdem noch angriffslustig sein und versuchen, das Jahr 2018 vielleicht so ein bisschen vergessen zu machen mit guten Leistungen und zuzutrauen ist ihm das. Und ich denke, damit haben wir ganz gut beleuchtet, wen wir vielleicht beim Giro sehen, wie die Strecke aussieht, wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Fahrer liegen. Und ich denke, Erik, wir sind hier doch ganz gut durchgeritten und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle wieder mal für deine Expertise bedanken und ich hoffe, auch dir hat es wieder Spaß gemacht. Unseren Zuhörern sind es ja, ein bisschen einen Eindruck davon zu vermitteln, was dann im nächsten Jahr im Mai auf sie wartet.
Ja, aber immer noch. Und du hast es ja auch schon gesagt, was nächstes Jahr im Mai wartet. Wir werden dann natürlich auch, wenn der Giro ansteht, dann nochmal eine detailliertere Vorschau, denke ich, zusammen besprechen, wo dann auch schon absehbar ist, wer am Start steht und was man jetzt nun wirklich von den Fahrern erwarten kann, wer hat sich bisher wie gut in der Saison verkauft. Ich denke, dann wird sich da schon ein klareres Bild zeichnen. Aber so, das denke ich, wird ein interessanter Giro, ist halt so ein bisschen ja, ein kleiner Kontrast zur Tour, weil es halt drei Zeitfahren gleich gibt, auch wenn die profiltechnisch recht anspruchsvoll sind. Aber es ist halt wieder mal so ein Giro, wo man halt weiß, in der dritten Woche, da ist halt kein Vorsprung sicher. Da kann jeden Tag alles passieren und ich denke, da haben die Streckenplaner und die Organisatoren wieder mal ganze Arbeit geleistet.
Absolut, auch ich stimme dir dazu, das wird eine tolle Runde und auch ich bin wie du der Meinung, dass der Giro in den meisten Fällen die beste Grand Tour oder die spannendste zumindest ist oder die spektakulärste, vielleicht ist das beste Wort. Und damit möchte ich mich auch natürlich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wie immer könnt ihr uns natürlich auch unter dem Hashtag Radiotour auf Twitter oder unter @luke_crew oder @etherakete87 eure Meinung mitteilen zur Strecke, zu möglichen Favoriten, zu den möglichen Saisonplanungen der von uns genannten Fahrer oder vielleicht haben wir auch jemanden vergessen. Gerne immer mitteilen und ansonsten stöbert, wie gesagt, ganz gerne auf der neuen Homepage rum, meinsportpodcast.de. Für euch ändert sich da auch mit der Umstellung der Websites nichts, also der Feed bleibt der gleiche, nur das ganze Gesamtpaket, also das Äußere, das Optische und auch der Service für euch hat sich ein bisschen verändert. Also gerne reingucken, uns Feedback dalassen, da freuen wir uns alle sehr drüber und ich hoffe, es gefällt euch. Das war's für heute mit Radiotour, dem Radsport-Talk in Zusammenarbeit mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir war Erik Gutglück und das war die Vorschau auf den 102. Giro d'Italia, zumindest auf die Strecke.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf meinsportpodcast.de.